Schönen guten Buongiorno, hier sind wir zurück am Decksteiner Weiher. Die Sonne scheint, Frühlingsanfang, der Heuschnupfen macht uns alle fertig. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast. Du darfst ihn vorstellen, wie immer, denn du bist der Vorsteller, lieber Daniel.
Vorsteller, hallo zusammen. Das ist immer so eine wunderbare Überleitung, egal was man sich überlegt, der cancelt die komplett. Der Vorsteller, ja, der Vorsteller stellt fest, dass wir die Riege der Kölschen Blaublüter erweitern. Und bekanntlich ist ja neben dem Oberbürgermeister oder den Oberbürgermeisterinnen Kölscher Blaublüter auch Prinzen und Ex-Prinzen und natürlich auch Präsidenten von Traditionskurs. Und wir haben ja da schon mal mit begonnen und wollen die Riege am heutigen Tag erweitern. Wir haben es letzte Woche bereits angeteasert. Wir haben den Präsidenten der Kölschen Funkenartillerie Blau-Weiß von 1870 e.V., den lieben Jörn Griesemann bei uns. Hallo, lieber Jörn.
Hallo, hallo. Schönen guten Buongiorno.
Du hast gelernt und dich vorbereitet. Wie Alex. Wir haben gerade schon gelacht. Der Alex ist ja nicht so der Vorbereiter. Und damit meine ich nicht Speisen oder Getränke, sondern der Vorbereiter für Podcast. Heute hat er sich vorbereitet und hat ein kleines Heftchen in DIN A5 dabei und aus der Tasche gezogen.
Aber ein Ferrari-Heftchen. Oh, weil man muss ja immer aktuell
Ferrari
sein, wenn
Financial
man Leute
Service
hat,
steht da.
Wenn man mit Financial, hör doch auf mit Financial. Okay, nein, wenn man natürlich
schwer. Die auch bei Ferrari. Aller Anfang ist schwer.
Herzlich willkommen bei Kölsch, Klüngel und Kamelle, dem Kölner Podcast von und mit Alexander und Daniel über ihre Geschichten aus der schönen Domstadt am Rhein.
Also, ich sag jetzt mal, ich stelle jetzt auch noch mal ein bisschen dazu vor. Björn ist natürlich bekannt in Köln für viele Sachen und zwar, ich finde eigentlich so fast noch interessanter als Karneval. Als Freund, genau. Als großer Unternehmer, als sehr guter Arbeitgeber und aber auch als Motorsport-Fan, nicht nur Fan, sondern
Enthusiast,
Rennfahrer gesagt, und so weiter. Und aber fangen wir doch mal mit dem Unternehmen an. Du bist der Geschäftsführer der Gruppe, der Griesemann-Gruppe, Diplom-Wirtschaftsingenieur und hast 1700 Mitarbeiter in über 40 Standorten in Deutschland. Ist ja ganz interessant, langweilig, aber auch in Holland. So, und da kommen wir jetzt wieder
dahin. Und in Österreich.
Und in Österreich. Sprichst du Holländisch?
Nee.
Macht der Holländer bessere Musik, Björn?
Nee, die Auswahl des Unternehmens, was ich davor vor fünf Jahren gekauft habe, war insbesondere deswegen, weil es Ostholland war und die sprechen gut Deutsch. War ein einfacherer Einstieg in Holland.
Spielen die nicht auf Fußball?
In die Niederlande übrigens, wie ich gelernt habe.
Das heißt, du hörst auch gar keine holländische Musik, so?
So Snolle Bolkes. Außer ich bin bei dir im Onkelbach, nicht.
Nun gut, haben wir das schon mal geklärt. So, Jetzt habe ich mich schon super vorbereitet. Daniel, mach mal weiter.
Also jetzt spielst du wieder rüber. Ja, fein. Also das heißt, du hast in die Unternehmensgruppe eine holländische Firma übernommen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Okay.
So.
Ihr seid ja auch im Grunde genommen schon, oder die Unternehmensgeschichte ist roundabout 50 Jahre alt.
Ja, genau, also 50
quasi
sogar.
Wie du.
Ja, genau.
Denn
mein Papa
bist ja vor gar nicht allzu langer Zeit 50 geworden. Insofern, ich meine,
an
es war schon ein bisschen
Tag war
spät,
dass
wir nochmal nachgratulieren, aber tun wir trotzdem nochmal.
Danke, danke.
War das nicht ein besonderer Tag?
Man muss sich mal vorstellen, der Mann ist Präsident der Blauen Funken, fährt auch natürlich auf dem Festwagen, für alle, die es nicht wissen, und hat original an Rosenmontag Geburtstag.
Ja, das war ein Traum. Ja, den Tag werde ich auch nie vergessen. Also, der hat schon mega begonnen, nämlich die Blauen Funken, meine Blauen Funken, darf ich ja sagen, haben mich morgens geweckt mit Spielmannszug und auf einmal ging es los und meine Frau sagt schon, du musst dich jetzt fertig machen. Ne? Ich bin jetzt nicht so bekannt dafür, dass ich immer der Pünktlichste bin, muss ich zugeben.
Also heute war es mega pünktlich.
Ich wohne ja auch nur 500 Meter weg und ist meine Joggingstrecke, über die wir hier gerade gehen. Ne?
Das heißt, du kennst die Zeit zur Anfahrt.
Exakt. Ja, zum Anlaufen aber, ja.
Antje
hat dann gesagt, du musst jetzt pünktlich sein. Was hat sie denn auf einmal? Ist doch noch Zeit. Ja, und auf einmal höre ich, wie der Spielmannszug anreißt, so 300 Meter vorne. Ich denke so, ne. Ja, dann bin ich rausgegangen.
Das war
dann
früh wahrscheinlich, ne?
Ja, ja, das also, war 6.30 Uhr oder ja, so oder 7 Uhr. Sagen, also, dürfen ja immer die Ersten sein im Rosenmontag.
Die Nachbarn sich bestimmt auch gefreut.
Ja, aber wirklich, es war sehr lustig. Also wir wohnen da ja in einer sehr gediegenen Gegend. Viele ältere Menschen drumherum, die waren dann tatsächlich wach, aber auch ganz viele Karnevalisten. Da waren auch schon viele Kostümierte. Und dann ging so der Reihe nach die Fenster, die Lichter an und alle haben gefilmt. Es war echt schön, wirklich schön. Es war Riesenfreude. Und so ging der ganze Tag dann weiter mit also der Krönung, dass meine Kinder und meine Frau ja auf dem Wagen mitfahren durften, was wirklich eine Ausnahme ist. Das war echt was Tolles. Und dann ganz viele Einzelüberraschungen von meiner Frau, von den Funken und Plakate und mega. Ich hatte einen traumhaften Tag, werde ich nie vergessen.
So soll es sein, ne?
Ja.
So soll es sein. Jetzt hat der Mann gerade gesagt, er wohnt in einer gediegenen Gegend. Die Kritiker, die jetzt sagen, der wohnt bestimmt im Hahnwald, den kann ich enttäuschen, denn er wohnt in Klettenberg. Und das Lustige ist, wenn
Sülz-Klettenberg,
wenn du bei Google eingibst, Björn Griesemann, dann kommt da unten, da kommen ja immer so 5 Vorschläge, ne? Das sind ja dann die top gelisteten Vorschläge. Da steht tatsächlich, wo wohnt Björn Griesemann.
Ernsthaft?
Ja, wirklich. Ich war völlig erstaunt, als ich das gefunden habe.
Guck mal, schon
scheint mehr Leute zu interessieren.
Ja. Haben wir schon Aufklärungsarbeit geleistet.
Ja, genau.
Ich liebe Klettenberg. Es ist auch Sülz. Also es ist einfach, hier ist die Welt noch in Ordnung.
Es ist schön, dass du meine ganzen Vorbereitungen über den Haufen schmeißt, weil das steht erst hinten irgendwo. Warum eigentlich Sülz, Klettenberg oder Klettenberg? Deswegen sage ich, da bringt es gar nichts, sich vorzubereiten.
Hier ist ein Bayer, komm.
Genau.
Ja, lass uns noch mal zur Griesemann-Gruppe noch mal bleiben.
Planung, Bau, Instandhaltung von Industrieanlagen.
Ja.
Was ist eine Industrieanlage? Also, wer kütt dahin?
So den Menschen aus der Gegend kann ich mal recht einfach beschreiben. Wenn du von Köln nach Bonn fährst oder fährst an Leverkusen oder Dormagen oder Worringen vorbei, dann stehen da große Chemiewerke. Und von diesen Chemiewerken, da sind wir seit 50 Jahren tätig, haben sehr viele dieser Anlagen geplant, engineert, montiert und halten ja auch in Stand, also mit vielen Kollegen im Blaumann vor Ort und eben auch vielen Ingenieuren von kleinen bis großen Projekten und kommen so aus diesem klassischen Thema Raffinerie, Öl, Gas, Benzin herstellen, Kunststoffe herstellen, kennt man jetzt, ich will jetzt keine Namen nennen, aber Kunststoffherstellung, Chemieherstellung, also alles, was Grundchemikalien ist, bis hin zu Feinchemie, Saat, also einfach die Anlagen produzieren, herstellen, die dann chemische Produkte herstellen. Krass. Oder auch Lebensmittel oder Pharma, was immer dazu kommt.
Aber wenn ich jetzt lustige Besitzer der Reisdorf-Brauerei und sage, bau mir mal eine neue Brauerei, fällt das auch da rein?
Ja.
Oder?
Ja. Tatsächlich könnten wir auch,
aber ist, so
ist aber nicht unser Markt und da gibt es noch spezialisiertere Anlagen. Aber wenn es da so speziellere Probleme gibt, was weiß ich, mit irgendeiner Stickstoffversorgung oder so, dann wären wir da prädestiniert dafür.
Okay, also wer eine Industrieanlage braucht, rufen Björn an, der macht das, der mäht das alles. Super, all in.
Und dann war halt der Switch halt vor, da hatten wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, irgendwann vor 15 Jahren, also mein Vater hatte immer schon das Thema, Wasserstoff ist doch gut und kann man auch grün machen.
Mhm.
Und das war etwas, was... Ach, guck mal, da steht
es. Verrückt.
Ist ja verrückt. Ja, und das war was immer schon irgendwo in unserem Ingenieurherzen war. Und dann haben wir gesagt, naja, Energiewende. Da haben wir eigentlich schon über Energiewende gesprochen. Da war das in Deutschland auch kein so richtiges Thema. Und haben uns eben sehr intensiv damit beschäftigt, haben Know-how aufgebaut, haben in unterschiedlichen Forschungsprojekten mitgearbeitet und... Ja, und dann haben es als Team immer mehr dahin gelenkt, dass wir wussten, okay, irgendwann wird es weniger Öl und irgendwann müssen wir die Energie wieder auch komplett schaffen, grüner Strom etc.
Ziemlich aktuell gerade, ne?
Genau.
Weniger
Öl. Und deswegen haben wir, glaube ich, heute sind wir so mit 30-35% des gesamten Themas, arbeiten wir schon rein an grünen Energien und Umwelt, also an der Energiewende. In ganz vielen Kreislaufwirtschaft, also mach aus Zucker Kunststoff, mach aus Abfällen Synkrut und dann Benzin oder eben auch Kunststoff oder was auch immer. Also Energie, wo kommt Energie her, wo kommt sie hin? Und das eben basierend auf grüner Technologie. Und da sind wir in Deutschland
absolute
als Engineering-Unternehmen, glaube ich, schon ziemlich führend. Ja.
Was mich interessieren würde, ihr seid ja wirklich die Vorreiter und einfach mega für dieses Land. trifft man dann hier zum Beispiel der Angela oder der, wie hieß der danach, der Scholz hieß der, glaube ich, genau, oder den Fritz, der Fritze, trifft man so bei jemand und sagt, guten Tag, Herr Bundeskanzler, mach mal, oder der ruft dich an und sagt, hören Sie mal, Herr Griesemann.
Interessanter ist, musst du dich dem vorstellen.
So weit. Ja, ja, oh ja, ja, selbstverständlich, klar. Also ich bin tatsächlich so seit 3-4 Jahren öfter in Berlin. Hab da auch schon Minister getroffen, gab auch schon Fragen, aber da bin ich sicher ein ganz kleines Licht. Ist auch vielleicht nicht unbedingt meine Welt, das Leben der Politiker da, aber meine Aufgabe dort ist, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und wir werden halt, auch viele meines Teams natürlich, werden gefragt, wenn es darum geht, erklär mir doch mal E-Fuel. Ja. Was sind denn so Kosten dafür? Wie realistisch ist das eigentlich? Wie teuer sind die Wasserstoffanlagen? Da gibt es halt viele große Experten. Aber so viel, so wie wir, die neutral sind und sowas neutral bewerten, gibt es nicht so viele.
Und genau da sind wir eigentlich bei einem deiner größten Steckenpferde, womit wir dann später gleich zum nächsten Thema überschwenken können. Aber E-Fuel. Mhm. Und zwar, ich habe zum Beispiel bei der Sendung mit der Maus gesehen, da haben die so hier, ich habe ja zum Beispiel, ich mache ja Pommes und frittiere und habe sehr viel Öl zum Braten der Schnitzel und so weiter und so fort. Das wird ja abgeholt. Und ich glaube, in der Sendung mit der Maus haben die ja so gezeigt, dass aus meinem wunderbaren Frittenöl irgendwann mal auf den Nürburgring gefahren wird.
Also aus deinem Frittenöl wird bestimmt sowieso mindestens Super Plus gemacht. Aber ja, das ist eine Art. Es gibt mehrere Arten von Treibstoffen. Ich fange mal ganz banal an. Liter Rohöl kommt per Tanker oder per Pipeline nach Deutschland. Wird dann in so einer Raffinerie gekrackt.
Durch Gas, die Straße von Hormuz.
Unter anderem, ja. Ein Drittel, wie wir gelernt haben. Mhm. Wird dann gekrackt in Gas, in Benzin, in Öl, in Kerosin, in Bitumen für die Straße und alles Mögliche. Mhm. Also Öl brauchen wir nicht nur für Benzin, sondern auch für die Bauindustrie und für andere, für Kunststoff und Kautschuk,
zum Beispiel nicht.
Autoreifen und so weiter.
Haben wir schon was gelernt. Also ich zumindest, ja.
Wenn das dann gekrackt, so ist das. So, und jetzt hast du aber ein Benzin oder ein Diesel oder ein Kerosin für Flugzeuge, kannst du eben auch ohne Öl betreiben. Und das kannst du auf zwei Wege machen. Einmal mit biogenem Ursprung, also zum Beispiel Pflanzenfett oder altem Frittenfett.
Ja.
Oder aus Strom, also über Wasserstoff. Mhm. Und das ist dann der synthetische oder rein synthetische Kraftstoff. Und das sind die beiden Alternativen, vom Öl wegzukommen. Und deswegen hast du heute an der Tankstelle, tankst du E10, da ist 10% Bio drin und 90% ölbasiert, also normaler Sprit. Mhm.
Dieser E10 ist aber nicht das gleiche wie ein E-Fuel.
Ne, genau. Ein E-Fuel heißt E, weil es von Elektro kommt. Also du stellst aus grünem Strom Wasserstoff her und dann über unterschiedliche Verfahren, zwei maßgebliche, kannst du daraus einen E-Fuel herstellen. Also das heißt, du machst wirklich aus grünem Sonnenstrom oder Wasser, kombiniert mit Kohlenstoffabfällen oder mit Abfällen, also du holst Kohlenstoff aus der Luft, Carbon Capturing. Ja. Das kombinierst du und dann hast du einen Sprit. Und den schüttest du in jedes x-beliebige Auto rein und fährst damit.
Mega.
Das ist aber,
eigentlich hört sich das gut an, ne?
Ja, hört sich gut an, aber damit das niemand falsch versteht, das ist ja im Grunde genommen ein Pilotprojekt einer Technischen Universität und ihr geht hin, um der Welt da draußen zu zeigen, dass das im Grunde genommen ein völlig normaler Kraftstoff ist, mit dem du sogar im Motorsport, ja unter Höchstleistungen, funktionierst, oder der Motor funktioniert, so muss man es ja sagen. Und das wiederum findet sich dann wieder, das ist die angesprochene Überleitung von Alex, die er eben sagte, du fährst nämlich sehr leidenschaftlich, genauso wie dein Bruder Georg, Motorsport, und zwar in vielen verschiedenen Klassen, wenn man das so zusammenfassen darf, und das eben mit E-Fuels.
Genau. Wir haben vor ein paar Jahren, Georg und ich, entschieden, dass wenn wir modernen Motorsport machen, machen wir das nur noch mit E-Fuel und zwischenzeitlich auch im historischen Bereich, wo wir auch Motorsport machen, ja, mit Oldtimer und Rennen fahren. Ja.
Das heißt, an dieser TU, in der da in die Richtung E-Fuel geforscht wird, hat man irgendwann festgestellt, okay, das, was wir hier als Endprodukt haben, das können wir durchaus verwenden, und ihr testet im Grunde genommen das Ganze. Wie wahrscheinlich ist denn, dass dieses E-Fuel, was ja, wenn es denn, ich sag mal, auf dem Nürburgring 1000 Kilometer hält, tanke ich das ja gerne auch, ne? Aber wie kriegen wir es an die Tankstelle und wie realistisch ist das?
Das ist, also jetzt muss man, also für Flugzeuge ist es zum Beispiel beschlossen schon, das ist eine EU-Verordnung, wo du Beimischungen schon festgelegt hast, weil du machst es ja nicht nur für Autos, sondern auch für LKWs oder für Flugzeuge oder Schiffe. Mhm. Und wenn man mal die Verbräuche anguckt, ist der Flugzeugverbrauch und der Schiffsverbrauch ja nochmal viel höher als bei als bei Autos. Bei Autos scheiden sich die Geister. Wie effizient ist sowas? Ist nicht ein Elektroauto eigentlich effizienter, als wenn du mit einem schlechten Wirkungsgrad E-Fuel herstellst? Was, wenn man das so singulär betrachtet, auch richtig ist. Ach, guck mal.
Was?
Meine Schwiegermama.
Wo? Ja, ach so.
Muss ich mal kurz Hallo
sagen. Schwiegermutter.
Tag, Mama.
Ich denke, du wirst arbeiten. Ja. Hallo, dann nennt man arbeiten. Ja. Erwischt, erwischt, erwischt.
So ist das hier an der Schwanerweile.
Tja, ja. Tschüss.
Siehst du? Sieht sich deine Schwiegermutter auch mal endlich wieder.
Ja, jetzt weiß ich auch, wo du spazieren gehst.
Ja, super. Siehst du, das ist das Schöne hier, wenn man mit uns spazieren geht, da passieren immer lustige Sachen. Da trifft man die Schwiegermutter, manchmal wird man vom Auto überfahren.
Oder es ruft ein Teichmann und brüllt über die Straße.
Genau, ein Teichmann brüllt über die Straße. Oder Schafe zur Linken, wie jetzt gerade Glück wird uns winken. Ja, so ist das.
Also auf jeden Fall.
Also es wird noch ein bisschen dauern, bis ich das tanken kann.
Ja. Das ist genauso dieser Aufklärungsteil der Aufklärungsarbeit, die ich mache, aber die eben auch Kollegen aus der E-Fuel GmbH machen oder E-Fuel Group und unterschiedlichen Themen. Also, es ist so, momentan hast du einen Biosprit, also den du eben, es ist aus biogenem Ursprung, also Holzreste, Frittenfettreste, was auch immer, alles das, was kein Lebensmittel mehr für Mensch und Tier sein darf, wird verarbeitet und mit Benzin beigemischt. Dann hast du einen E10, E20, E30 und so weiter. E20 ist das, was jetzt als nächstes kommt. Dann hast du schon mal 20% Öl eingespart. Und das somit auch CO2-Einsparung.
Das ist schon mal eine große Menge.
Genau. Das ist aber aus meiner Sicht, und da scheiden sich dann immer wieder die Geister, eine Brückentechnologie für die nächsten 20, 30 Jahre. Und es wird immer ein Teil biogen bleiben. Aber wir haben gar nicht so viel biogene Abfälle,
dass
wir das befriedigen können, weil wir die biogenen Abfälle auch für ganz andere Dinge brauchen. Also für Kunststoffe. Für Herstellung von anderen Dingen, Kunststoffe zum Beispiel, wird zu kompliziert. Und ein E-Fuel ist halt nicht besonders effizient, weil du im Prinzip aus einer Kilowattstunde Energie, Strom, holst du am Ende nur ungefähr 0,4 Kilowattstunde Energie in einem Sprit raus.
Das ist ein schlechter Wirkungsgrad.
Schlechter Wirkungsgrad, genau. Der Schlüssel wird erst daraus, wenn wir wissen, dass wir in Europa Energie sowieso importieren müssen. Wir haben nicht genug Energie in Europa zur Verfügung. Grünen Strom, also Atomstrom hätten wir genug, aber grünen Strom haben wir eben nicht. Genau, haben wir nicht mehr. Also die Länder um uns herum schon, aber wir nicht.
Ja, deshalb kaufen wir auch jetzt raus.
Sind schlechte
Atomwerte. Da. Ja, ich habe mir abgewöhnt, dazu negativ immer zu reden, aber auch das könnte ich jetzt ja. Ist egal.
Ja, müssen wir
Energie importieren.
Den Genfer See haben, richtig? Ja.
Aber wenn wir jetzt Energie importieren müssen, dann müssten wir Wolkenkratzer große Aluminiumrohre bauen, die dann Kabel genannt werden, um den Strom herzubringen. Funktioniert nicht. Also musst du den Strom irgendwie irgendwo in Afrika oder in Australien wandeln und dann machst du da eben Methanol draus. Das ist ein Weg jetzt. Dann machst du Methanol daraus, importierst Methanol. Wenn du aus Methanol E-Fuel machst, ist das wesentlich energieeffizienter und besser, als wenn du aus Methanol wieder Strom machst. Und dann wird ein Schuh draus.
Okay.
Aber da warten wir halt noch 20, 30 Jahre drauf.
Schon.
Ja, bis das als Kreislaufwirtschaft funktioniert, ja. Aber es gibt eben jetzt Anfänger.
Und
warum wir wissen, damit das funktioniert, dürfen wir jetzt eben die in Deutschland hier, und das ist toll für Deutschland, die größte Forschungsanlage der Welt für E-Fuel, für das DLR bauen, für die Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt. Und das ist für Deutschland gut.
Ja. Bei denen auf dem Gelände.
So, jetzt kommen wir mal zum Thema Nordschleife. Siehst du, da hast du doch direkt ein Grinsen im Gesicht. Ja. Nordschleife. Wie oft bist du darüber gebrettert? Weißt du das überhaupt noch? Nee, ne?
Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht, aber es sind
weit über 1000 Runden. Wann hat das angefangen, Björn? Wann hat die Affinität zum Motorsport angefangen? Weil ich glaube, bei vielen ist ja eine elementare Verbundenheit zum Motorsport noch aus Michael Schumacher Zeiten gewesen.
Absolut, bei mir auch.
Das hat aber dann so nachweislich irgendwie abgeklungen ein Stück weit. Also ich selbst habe auch festgestellt, naja, die Formel 1 ist nicht mehr so interessant. Ja. Und dann gab es noch so Klaus Ludwig 190 Evo-Zeiten und sowas. Ja. Das war mega geil, DTM. Das gab dann auch so ein
vor zwei Wochen noch, vor vier Wochen noch essen.
Echt geil. Dann gab es auch so ein kleines Hängerchen zwischendurch und jetzt mittlerweile bin ich wieder schon ein paar Jahre völlig enthusiastisch. Wann war das bei dir so?
Also wir hatten da einen Papa, der Georg und ich, der sehr großzügig war an der Stelle. Mussten mal viel machen, aber durften auch viel. Und wir sind Motocross gefahren. Und ich glaube, da begann so die Liebe zum Benzin. Und dann hat der Papa irgendwann sich einen Oldtimer gekauft, seinen ersten, und hat, das war zufällig ein Rennwagen mit einer Straßenzulassung. Da hat der Verkäufer gesagt, Sie müssen unbedingt mal hier nach Spa fahren und mal Probe fahren. Und dann hat mein Vater sich in das Auto gesetzt und war schneller als die anderen.
Was war das für ein Auto, Bier?
Ein Porsche 356.
Geil.
Und ja, dann haben die den halt überzeugt, dass er Autorennen fährt. Und dann war der Papa so, schon immer so, wollte uns was beibringen und wollte auf der anderen Seite auch das Ganze effizient betreiben. Dann hat er gesagt, pass auf Jungs, ihr bereitet mir das Auto vor, die machen mir das alle viel zu teuer. Ihr macht das jetzt, ihr lernt Schrauben, wir machen hier eine Werkstatt bei uns in der Garage und machen das alles fertig. Und dann haben wir angefangen zu schrauben. Und dann haben wir selber diese Autos gebaut, Georg und ich, nach und nach, haben uns das selber beigebracht, der Papa hat uns viel beigebracht. Und so haben wir mit Motorsport angefangen, alles selber gemacht.
Er war ja auch Ingenieur und alle, er versteht ja auch Motoren, so wie ihr alle wahrscheinlich. Ja. Lustige Sache, dass auch das war eine Frage, die Saskia heute Morgen gestellt hat. Frag den Björn doch mal, ob er früher auch so ein Mofa frisiert hat.
Oh ja.
Oder wie auch immer.
Ja, wobei, da war mein Bruder noch größer drin. Ja? Also, ja, weil eins seiner Mopeds hat es tatsächlich mal ins Polizeimuseum geschafft. Heute ist das, glaube ich, verjährt und ich darf das sagen. Ja.
Prima 5S, oder was war das?
Eine Simson. Ja. Also, ja, aber da fing das an und da war ich 19. 18, also ich fahre jetzt seit über 30 Jahren Motorsport, mit viel Pause natürlich aus beruflichen Gründen und familiär habe ich auch mal 12 Jahre Pause gemacht zwischendurch und so.
War gut, aber
und ja,
das jetzt sind wahrscheinlich die eben angesprochenen Schleifzeiten zwischendurch, die irgendwie gerade waren.
Ja genau, ist halt toll, dass ich das mit meinem Bruder zusammen machen kann, da ticken wir sehr gleich und das ist halt auch cool, wenn du das als Team machen kannst. Ja, das ist dann auch, ja, macht noch mal mehr Spaß.
Und da seid ihr ja jetzt beim 24-Stunden-Rennen, was jetzt wann? In 3
Wochen? Nein, du bist zu schnell. Warte,
ich bin zu schnell. Okay.
Ja, wir müssen noch einen Zwischenstep machen. Jetzt in der Geschichte oder der Historie dieses Motorsports habe ich schon viele Autos mitbekommen, die ihr gefahren seid. GT4 Cayman, Ford GT,
Toyota
den Supra und sowas alles. Und jetzt ist dieses Jahr oder eigentlich letztes Jahr begonnen eine völlig neue Zeitgeschichte, denn jeder Mensch, der irgendwann mal 5 Minuten Motorsport im Fernsehen gesehen hat, dem sagt Mantai Racing was. Und Grello sagt dem einen oder anderen auch was und jetzt gibt es Greeno, ne? Greeno?
Ja, er wird von manchen so genannt, ja.
Finde ich gut, weil das ja, schön ist, ja. Passt zum Grello, Green für Grün, ne? Halt immer. Ja, stimmt. Ihr habt jetzt eine neue Zeitrechnung begonnen, darf ich ja vielleicht so sagen. Ihr fahrt jetzt in Kooperation mit dem Mantai-Team dieses Jahr.
Genau, ja, seit letztem Jahr schon.
Oder mit den Cayman. Okay.
Ja, das ist ein Zufall und der eine kennt wieder den anderen. Jetzt muss man sagen, auch zur Geschichte. Als wir Anfang 20 waren und wir diese Oldtimer versucht haben, selber aufzubauen, oftmals auch mit Erfolg, muss man sagen, waren wir damals schon bei Olaf Mantai auf dem Prüfstand. Und dann sind wir mit den alten Kisten hier da reingeschoben. War natürlich nicht alles perfekt, was wir gemacht haben, muss man sagen. Und dann kam der große Olaf Mantai, der DTM-Mann, und dann kam der Junge, macht mir ja keinen Ölfleck hier in die Halle. Und wir standen da ganz ehrfürchtig. Und da begann irgendwie so die Liebe, hätte ich fast gesagt, zu Mantai, aber immer ein Riesenrespekt. Und das war immer so für uns, okay, das ist das Team, das ist, die können es einfach. Irgendwann dann der Übergang zu Niki und Martin Räder. Ja, und das sind auch Freunde, also die Daniela und Chris und Menschen, die wir dann seit vielen Jahren kennen. Und irgendwie hat eins das andere gegeben und uns war eben wichtig, E-Fuel zu betreiben. Und am Ende des Tages hat dann Porsche, weil Porsche ja auch Anteilseigner ist, also für 51% gehört Porsche von Mantai, haben die gesagt, ja, ist doch eigentlich eine coole Sache mit E-Fuel, weil Porsche eben sehr engagiert ist im Bereich E-Fuel schon. Es gibt nämlich 2 Anlagen auf der Welt, die E-Fuel herstellen, einmal in Deutschland in Freiburg und einmal in Chile von Porsche. Und die haben gesagt, ja, das ist, haben wir Bock drauf. Und dann haben wir aber gemeinsam gesagt, okay, uns reicht das aber nicht, wir wollen mehr. Und Porsche und Mantai haben wir eben auch noch ein tolles Verfahren mit einem Partner entwickelt, was recyceltes Carbon ist, auch um Energie zu sparen und so weiter. Und ja, so gibt eins dem anderen. Wir sind jetzt an dem nächsten Thema schon dran, wie können wir den Motorsport nachhaltiger machen? Und da ist Mantai natürlich total perfekt für. Da Mantai aber natürlich auch einen sehr hohen Performance-Anspruch hat, den Georg und ich auch haben und wir auch immer gedacht haben, wir sind schnell, wussten wir aber, es gibt immer schnellere.
Ja.
So. Und dann haben wir auch zusammengesessen, hat Mantai gesagt, was auch, finden wir alles gut, aber Jungs, ihr müsst doch an euch arbeiten. Und das haben wir gemacht. Und seitdem ist das, es macht einfach einen Riesenspaß. Seitdem ist es wirklich Motorsport. Wir müssen halt körperlich einiges tun, geistig nochmal einiges.
Das wollte ich sagen. Wie arbeitet man sich an sich selber? Man muss natürlich mega in Form sein.
Ne? Ja. Das hat Georg und mich jetzt gesehen.
Wir tun da ja was. Das sieht man ja an beiden, muss man sagen. Also ich finde, ihr seht viel fitter aus als vor ein paar Jahren.
Sind wir ja auch. Wir machen ja auch viel Sport. Und es tut uns auch einfach gut, tut dem Kopf auch gut. Tut tatsächlich am Ende des Tages auch der Familie, jetzt nicht die Zeit für den Motorsport, das leider nicht. Da muss die Familie sicherlich einiges ertragen, leider zu so einer Zeit.
Ja.
Aber der Kopf wird freier, du bist fitter.
Ist so wie um diesen Decksteiner Weiher zu gehen.
Es ist ja super, wirklich
so,
oder?
Und dieser Podcast ist ja nur entstanden, weil wir beiden Ottos hier so oft rumgegangen, weil wir halt auch einige Kilos zu viel hatten. Und dann sind wir sehr oft hier um den Speyer gegangen, haben erzählt. Und dann hat er gesagt, lass doch mal aufnehmen. Ich sage, will doch kein Mensch hören.
Naja, wir sind uns hier noch nie begegnet, weißt du?
Wenn ich hier jogge, wahrscheinlich früh.
Immer abends.
Ach, abends, abends muss ich Fritten verkaufen. Öl entsteht damit wieder Bio.
Der Typ von der Gyrosbude von der Luxemburg.
Nee, wir sind, deswegen, das erklärt das.
Naja. Und das macht am Ende des Tages viel Spaß im Mantel. Ja. Da sind Performance-Ingenieure und das ist einfach eine super geile Truppe. Das sind einfach richtig coole Menschen, die haben. Das ist direkt ein Team. Da sind wir nicht irgendwie einer, der hinkommt, der Geld auf den Tisch legt und hey, jetzt fahrt ihr und da ist euer Handtuch. Sondern wir das wachsen. Ist echt Team. Das macht Riesenspaß.
Ja, aber die liefern ja auch eine Performance, die seinesgleichen sucht. Ne? Ich meine, es kennen sich nicht immer alle so weiträumig aus. Also so ein normaler 9 Ilver ist ja schon gut. Dann gibt es ein GT3, dann gibt es da nochmal eine Performance. Dann gibt es ein Mantai GT3, dann gibt es nochmal ein GT3 Cup. Und du hast jetzt,
oder der ihr drüber, jetzt, Cup R, also Cup Mantai.
Mantai R
gibt es. Oder noch. MR. Ja, und dann die Endstufe ist ein Porsche R, 911 R.
Ja.
Das ist quasi der GT3, der international Rennen fährt. Das sind die Autos, die Gesamtsiege fahren, wie der Grello.
Ja.
Das ist dann R, das ist die Endstufe, da sind wir.
Aber der Step nicht. Von, da sind wir nicht.
Nicht.
Der Step aber vom letztes Jahr vom Cayman, jetzt in den 992 GT3 Cup, nochmal von Mantai optimiert, das ist ja schon eine richtige Schippe nochmal oben drauf, oder?
Ja, ist es. Ist so. Ist jetzt nicht eine Welt, aber es ist schon noch mal ein deutlicher Schritt, vor allem an Kurvengeschwindigkeit.
Ich stelle mal eine Sendung mit der Mausfrage. Wie schnell ist er? Also wenn ihr Höchstgeschwindigkeit fahrt über die Gerade, wie viel?
Ich glaube, das Schnellste, was ich in dem Auto gefahren bin, waren 260 oder 261 auf der Döttinger Höhe, weil der Wagen gar nicht so schnell ist, weil er so viel Aero hat.
Ah, okay.
Also Aerodynamik, die halt bremst, der ist halt in den Kurven sehr schnell.
Und 24-Stunden-Rennen, da seid ihr jetzt im Qualifying, ihr werdet das wahrscheinlich ja auch schaffen. Ihr seid dann vier Mann.
Ja.
Und dieses 24-Stunden-Rennen geht ja, ich habe mich jetzt so ein bisschen, ich bin nicht, leider gar nicht so im Thema, aber das geht ja, dann ist Nebel, dann ist dunkel, dann regnet es. Habt ihr einen, der kann super Regen fahren, einer, der kann herrlich in der Sonne fahren, das wäre ich persönlich, einer, der Nebelmann ist oder so, oder kann jeder alles?
Nee, jetzt muss man ja sagen, der Marco Holzer fährt ja mit uns, er ist Porsche-Werksfahrer.
Okay,
der
kann auch bei Sonnenschein
fahren. Der kann bei jeder, überall einen Haken dran und der bringt es uns auch bei. Dafür haben wir eben auch den Benchmark, an dem wir wissen, wo wir uns langhangeln müssen. Dirk Adorf ist natürlich einer der deutschen Profis schlechthin. Dirk und ich sind auch ungefähr gleich alt. Er sagt einfach, ey Jungs, ich bin zum Kommentieren hier. Ich bin jetzt nicht mehr der Performance-Fahrer, der er sicherlich mal war einer der besten deutschen Fahrer, die wir jemals hatten. Und tatsächlich, wenn er in dem Auto sitzt, ist er das auch immer noch. Aber da steht natürlich erstmal die Öffentlichkeitsarbeit an erster Stelle. Er kommentiert ja live bei RTL und bei Nitro aus unserem Auto und beim Livestream. Und was wir für E-Fuel machen. Ne? Also so eben auch nochmal ein bisschen mehr Erklärung dabei, den Livestream und so. Genau, das macht der Dirk. Und ich darf euch sagen, wenn er im Auto sitzt, ist er trotzdem noch sauschnell. Ja, und Georg und ich sind eigentlich immer ungefähr gleich schnell. So das eine oder andere. Der Georg hatte ein paar Rennkilometer mehr auf dem Buckel auch, weil er wirklich durchgefahren ist immer und nicht die Pause hatte. Aber so in den ganz harten Situationen, da kann der noch mal besser, so bei Regen und so. Da ist der noch mal eine Schippe besser als ich. Aber ansonsten macht uns stark, dass wir sehr, sehr gleich sind. Und immer so auf 1, 2, 3 Sekunden, auf 9 Minuten oder 7 oder 8 Minuten, je nachdem, ist das schon sehr ähnlich, was wir da machen.
Wie viele Stunden fahrt ihr dann? Also wann sind die Wechsel?
Immer so nach 8 Runden, sag ich mal.
Das heißt?
achtmal, ja, wir haben also Zielzeit so 8 Minuten 10, 8 mhm. Minuten 12, 8 Minuten 15 mal 8 Runden und dann ja. wird gewechselt.
Okay.
Oder du fährst 2 Stints hintereinander, das macht man vor allem nachts. Das bringt nochmal mehr Routine und Performance rein, dass man auch mal Doppelstints fährt.
Und das Besondere an diesem 24-Stunden-Rennen ist, dass da ja nicht nur so schnelle hier GT3, Porsche, Mercedes und so, sondern da sind, stimmt das, dass da auch Kleinwagen dabei sind?
Ja. Ja.
Was heißt Kleinwagen?
Also ein Dacia, ein Dacia tatsächlich, ein Dacia.
Oder ein alter Manta.
Ein alter Manta. Jetzt, der fährt aber, der ist bis vor 3 Jahren mitgefahren.
Ah, okay.
Der fährt jetzt in dem historischen Bereich, wo wir auch fahren, weil er einfach gesagt hat, die Rennunterschied, die Speed ist zu unterschiedlich und das ist zu gefährlich.
Das wollte ich nämlich sagen. Das ja. ist auch, wenn da, ich sage jetzt mal ein Dacia, okay, das wird ja natürlich auch kein 60 PS Dacia sein, sondern nee, mega aufgetunt mit was weiß ich. Ja. Aber wenn der dann da mit 150 fährt und ihr brettert an mit 260.
Ja, der kann schon schneller fahren, der hat auch weit über 200 PS. Aber ich sag mal so, die kleinsten Autos in Anführungsstrichen, so wir aber auch, haben wir auch mit angefangen, BMW 325. Ah. So E90, 325 BMW,
200 Mickey Krause, PS. Ole, 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 ich fahre 3er BMW. Hervorragendes ja. Lied.
Du sagst, das ist Mickey Krause. Ist
ich habe immer gedacht, der Zug hat keine Bremsen. Ah, okay.
Ist der Manta nicht damals auch mal Thomas D. gefahren?
Nein. Der ist, also wir fahren ja, es gibt in dem historischen, in dem E-Fuel-Bereich, im nachhaltigen Motorsport, gibt es noch Four Motors mit Smudo. Ach, der ist mal ein Beetle gefahren. Und die, wir verstehen uns aber super, weil die fahren eher den Biosprit und wir fahren eher den E-Fuel. Aber wir verstehen uns super untereinander.
Ja. Das klaut keiner also beim anderen Nachtsprit.
Nee, den wollen wir gegenseitig auch gar nicht haben.
Wie sieht das eigentlich aus? Das heißt, ihr müsst ja im Grunde genommen euren eigenen Kraftstoff dann an die Rennstrecke ja. bringen. Das heißt, ihr kommt mit einem eigenen Sattelzug. Ja. Und habt dann auch eine eigene Betankungsanlage ja. und sowas. Also alles nicht Nürburgring-like. Ja. Da sind die aber kooperativ und sagen, oh, das finden wir gut. Gut, alles klar. Nächstes Thema.
Und ja. Dieses Classics, was ja eher so, wo ich ja eher drin bin, nicht nur aus Manta 2, weil da hat der Berti Katzbach den Porsche gewonnen. Okay, kleiner Film-Insider. Aber das sind 1000 Kilometer.
Ihr habt einen strammen Schritt hier drauf, ne?
Ja, habe ich schon gesagt.
Ist schon echt gut. Also, nee, ist gut.
Ja, wir sind auch schon am Haus am See vorbei. Aber ja, wie gesagt, also die Classics, das heißt, du musst dann 1000 Kilometer, das sind einfach 1000 Kilometer.
Ja, 1000 Kilometer am Stück. Ja. Dieses Jahr ausnahmsweise mal nicht, aber sonst ja, genau. Ja.
Und da fahrt ihr mit dem Kümmerling Porsche. Yes. Richtig?
Ja, mit dem 735, oder nicht?
Nee, Kümmerling.
Echt?
Also ein alter von 1974, ein so alter Porsche RSR, genau.
Kawasaki-Grüne, geiles Ding. Fährst du lieber die neue Technik oder den guten alten Kümmerling?
Hat beides seine totalen Reize. Ist wirklich so. Also das ist, ja, bei den historischen, da fällt es halt öfter mal aus. Ne? Das ist alte Technik, das... bin ich aber jetzt, oder wir seit 30 Jahren gewohnt, aber es gibt schon Situationen, die nerven. Das ist leider so, da muss man manchmal dicke Nerven haben. Dafür ist es in so einem Auto dann, um Gesamtsieg mitzufahren, das ist halt das Besondere an dem historischen Bereich, hat natürlich nochmal seinen ganz eigenen Reiz.
Aber wenn du jetzt gezwungen wärst durch externe Einflüsse, wo auch immer, ja? nicht Antje, mhm. irgendwelche, ja. und müsstest dich auf eine Klasse, also ein Auto festlegen.
Muss ich ja Gott sei Dank nicht.
Sehr diplomatisch, gute Antwort.
Ja, das ist Gott sei Dank nicht so.
Also hast du kein genau. wirkliches Lieblingsauto oder was?
Nein, aber ich muss ja mal ehrlich sein, auf dem Niveau, gerade im Modernen, wo wir das jetzt machen, ich bin jetzt 50, wie viele Jahre mache ich das noch? Also 10 höchstens, ja, sag ich mal. Also das ist ja irgendwann, ja, gibt schon andere, die fahren dann auch noch. Aber das
sind die klassischen Aston Martin-Piloten, oder?
Was hast du jetzt gesagt? Na, das wäre schlecht. Ein sehr, sehr guter Freund von uns fährt Aston Martin. Das, zwei sogar, das kann ich jetzt nicht sagen. Also, ja. Also von daher kann man, weiß ich nicht. Wird man irgendwann sehen,
wie viel da ist für sich selber. Es gibt so viele Einflüsse, die da mitspielen.
Ja, genau.
Was soll man da in Zukunft gucken?
Nee, stimmt.
Ja. Wunderbar, dann
jetzt werden wir gerade getrennt, wir mal weil der Alex rechts durch die Wiese rennt und parallel immer noch sein Heftchen in der Hand ja. hat.
Weil wir nämlich jetzt kommen wir zu einem, weil ich habe mit einem Vögelchen gesprochen und du musst ja beim Rennsport musst du ja den Tankinhalt berechnen. Ne? Und
wenn es der Ingenieur auch, nicht macht.
Machst du das auch im Privaten?
Also das ist ja kein Vögelchen. Ja, ich bin bekannt dafür, dass ich schon mal liegen bleibe im Auto, weil ich dann telefoniere und nicht darauf achte, dass der Tank leer ist. Ja,
ja, das ist, und so das Vögelchen sagte schon. Mir auch, ihr müsstet dann mal ein Taxi holen, der das an Benzin rangebracht
hat. Jetzt weiß ich, mit wem du gesprochen hast. Danke, Antje.
Das kommt mir aber alles sehr bekannt vor. Also ich bin da sehr ähnlich.
Ja. Aber das zeigt doch an im Auto.
Ich fahre im Straßenverkehr sehr vernünftig. Und rast dann nicht. Und dann, ja, wenn man schnell fährt, konzentriert man sich eher. Ich bin da mehr am Quatschen und am Telefonieren und am Musik hören.
Und die Polizei hat euch auch schon mal zur Tankstelle gefahren?
Ja, ist ja dein Freund und Helfer.
Ja, die helfen in der Notsituation.
Ja.
Aber das musst du ausschmücken, Alex. Ist das auch ein Tankthema gewesen, oder?
Ich weiß nicht, ich hörte nur davon, dass er ja, sagte,
nicht
ich habe
so, hab so es berechnet. Zu sein in der Thematik.
Ich habe es berechnet.
Habt ihr eigentlich schon mal gefragt, ob das wirklich Graugänse sind, die jedes Mal
das sind Niergänse.
Da kennt er sich mit aus.
Naja, lassen wir das Thema tanken. Dann kommen wir ja jetzt langsam, wo die Schafe nicht zur linken, sondern zur rechten sind. Ja, kommen wir doch mal langsam zum Karneval, weil wir unser Podcast heißt ja Kölsch. Genau, und jetzt nehme ich mal das Ding weg hier.
Du brauchst
weg, genau. Karneval, da brauche ich keine.
Wie ist, ich mache noch, das heißt, das war jetzt ein Qualifying für die für das 24-Stunden-Rennen. Wie, wie sieht das jetzt aus bis zum 24-Stunden-Rennen? Da gibt es jetzt noch ein, zwei, ne?
Glaube ich, oder was? Ja. Also müssen wir erstmal gucken, es ist ja leider recht groß geschrieben worden, dass wir einen Unfall hatten oder dass ich einen Unfall hatte.
Zu dem wir übrigens nichts sagen wollten, uns einig waren, bevor wir losgegangen sind, das muss ich kurz ergänzen, nicht nur, weil ich es ja nun mal beruflich auch oft erlebe, dass dieser Unfalltourismus und alle Nachfragen und Geierigkeiten in die Richtung schlecht sind, sondern aus Pietätsgründen und aus Respekt vor am Ende einem Unfalltoten, muss man auch sagen. Aus dem Grund wollen wir dazu heute nichts sagen und auch nichts fragen, auch wenn der ein oder andere vielleicht deshalb zuhört. Glaube ich aber nicht.
Nein, die hören zu, weil wir mega geile Typen sind.
Zumindest.
Ich hatte dich unterbrochen, Entschuldigung.
Wollte ich schon was sagen? Gab es schon eine Frage?
Ja, es ging
darum,
was geht jetzt?
Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken. Muss das Team Manthey seine komplette Stärke ausspielen, aber manchmal reicht das eben auch nicht, wenn es nicht alle Ersatzteile gibt, weil wir fahren da ja einen Prototypenwagen.
Es sind viel kaputt gegangen.
Das wollte ich fragen, ist einiges kaputt gegangen, ja?
Leider sehr viel und deswegen wissen wir das momentan leider noch.
Wann ist denn das nächste? Wie viel Qualifying gibt es?
Gar nichts mehr. Das waren jetzt die beiden Rennen, das am Sonntag konnte man nicht mitfahren und das nächste ist tatsächlich das 24-Stunden-Rennen. Das war der letzte Test.
Aber ihr dürft mitfahren, weil ihr Gesetzt seid oder wie auch immer.
Schlimmsten Fall startest du als Letzter halt, ne?
Ja. Nee, das hat damit nichts zu tun. Das heißt so, und wenn es voll, also ja, es heißt, sagen wir mal, es heißt so, es ist kein echtes Qualifikationsrennen, es ist mehr ein Übungsrennen, sagen wir mal so.
Okay. Ja. Und bei Übungen, also 24-Stunden-Rennen abgehakt, übrigens eine sehr interessante Veranstaltung für alle Leute, die da mal Bock drauf haben. Da kann man auch mal einen Einzeltag hinfahren.
Absolut. Vor allem mit Kindern, ja, auch sehr, sehr cool. Also, wir freuen uns immer über jedes Kind, das da ist und auch so, das, so wie wir damals bei Michael Schumacher das eben auch so aufnehmen. Ja.
Du hast gerade Training gesagt. Ich habe mich mit dem Georg, mit deinem Bruder, da mal drüber unterhalten. War allerdings spät nachts.
Wir gehen gerade durch viele, viele Schafe und man erkennt uns gar nicht, Alex, dass wir auch so Schafe sind. Nein, ach ja, genau, man hört das ja.
Der Georg trainiert viel auch im Sim-Racing-Bereich. Machst du sowas auch?
Nee, brauche ich nicht.
Brauche ich nicht.
Was ist Sim-Racing?
Hier ja, das für den wurde Anfänger. Bei mir auch schon mal gefahren. Warst du bei mir
gefahren? Dein Ding da im Wohnzimmer, wo deine Frau sagt, du hast einen Knall, weil den ganzen Tag da mit deiner VR-Brille in deinem Rollator sitzt da.
Aber die Profis brauchen das, das ist so.
Aber ich bin keiner, das will ich an der Stelle kurz bemerken. Okay, heißt dein Training ist wirklich mit Geruch und Reifenverschleiß dann doch auf der Schleife?
Daten lesen. Also das ist viel tatsächlich, du sitzt viel theoretisch Daten lesen, viel mit dem Ingenieur reden, Da bremst du einfach 3 Meter zu früh oder da musst du mehr Kurvenspeed reinnehmen, weicher bremsen und so weiter. Solche Themen erarbeitest du da und da ist eben manchmal totaler Profi und auch die ganzen Ingenieure da. Ja.
Da gibt es einen wunderbaren Film, Tage des Donners, mit Tom Cruise, der ja ein super Fahrer ist. Und dann sagt der Chef von ihm, ey, du musst mir erklären, wir müssen hier was drehen, da machen und sonst wie. Er sagt, ey, ich habe keine Ahnung. Ich fahre nur Auto. Ne? Ähnlich, also so wäre ich.
Ja, ich das heißt, das ist schon viel Input. Am Ende ist das auch nicht nur am Lenkrad drehen und die Augen aufhalten, sondern es ist auch ein geistig fordernder Sport am Ende. Und das bringt mich so ein bisschen zur nächsten Frage. Du hast
ich muss mal kurz hinterher. Guck mal, das ist B2Run. Alex, was hältst du davon? Hm? Ich bin dabei dieses Jahr.
Ja, B2Run geht immer. Wir sollten da trainieren. Ich fange auch an.
Also, gerade läuft eine Dame an uns vorbei mit einem Shirt und da haben wir auch beide Bezug.
Ja, genau. Ja, aber hier laufen auch viele kleine Zicklein.
Wie nennt man die kleinen Schafe? Zicken?
Wir können dich auch schoren.
Was wollte ich denn fragen?
Du wolltest erstmal deinen lustigen. Wir
waren eigentlich bei Köln.
Deine Stange rausholen und mein Video machen.
Wie kommst du von Zicken auf Stange und sowas alles? Ich finde das echt schlimm, Alex.
Hat er nicht gesagt.
Naja, gut, also Motorsport mega. Und ich glaube, wann ist das 24-Stunden-Rennen? Am Ende Mai oder was?
16. Mai, glaube ich.
Okay. Ja, vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich, meine Kinder mal einpacken.
Wenn wir denn dann fahren.
Ja. Nun gut, kommen wir zurück zu unserem allseits beliebten Thema hier in Köln, Karneval.
Der Übergang zum Karneval. Ich hätte aber noch eine kleine Zwischenfrage, Alex, wenn ich da wieder unterbrechen darf. Ja,
mach.
Wir haben gerade gesagt, das ist so richtig doch sehr fordernd, auch geistig fordernd, Motorsport. Jetzt hast du ja einen Job, der sicherlich auch, was wir eben gehört haben, sehr fordernd ist. Weil
und
du,
auch noch eine Familie mit 2 Kindern.
Genau.
Familie, ja, also Familien-CEO.
Nee, das ist jemand anders. Das ist jemand anders.
Okay, ja, das wollte ich auch gerade sagen.
Gut, aber alles in allem sind es doch Herausforderungen, die man erstmal meistern muss. Das heißt, Family, Job, der ja nun mal auch nicht ein 8-Stunden-Job ist, mit Sicherheit, also ohne das jetzt genau zu kennen und ohne dass uns Antje was verraten hat.
Ja.
Dann ein Hobby, was sicherlich auch übers Jahr gesehen sehr fordernd ist. Und dann on top noch, nachdem du uns dann erklärst, wie so ein Tag bei Björn Griesemann aussieht, on top auch noch eine Karnevalsaufgabe, der man sich auch erstmal stellen muss.
Ja.
Ja, Punkt.
Wie sieht ein normaler Tag bei dir aus? Oder gibt's
gestern
einen
Abend
war
so Vorstandssitzung um 12 Uhr vorbei. Das war fast rekordverdächtig.
Gestern,
Viertel vor 12.
Aber gestern war Sonntag und ihr hattet auch
Montag. War dein Sonntag.
Ach so, ja. Ach ja, heute ist Dienstag. Ach so, ja. Ich wollte gerade sagen, hä? Familienfeier und dann auch noch Vorstandssitzung. Da würde ich dir was anderes erzählen.
Ja, das geht nicht.
Ach ja, Montag, ja, ja. Ja gut, als Gastronom hat man kein Zeitgefühl für Tage. Ja, wie machst du das? Wie sieht dein normaler Tag oder durchschnittlicher Tag aus bei dir?
Also, das ist immer unterschiedlich. Schwierig. Das ist wirklich so.
Gibt keine.
Mir ist wichtig, dass ich morgens, auch wenn es manchmal nur 10 Minuten oder eine Viertelstunde ist oder so, noch mit meinen Kindern habe. Also zusammen frühstücken, das ist zwar dann manchmal nicht immer so viel, aber das funktioniert. Mhm. Und dann nochmal eine kurze Zeit, zumindest mit meiner Frau. Ja, dann geht es irgendwann zur Arbeit und wenn es gut läuft, habe ich einmal in der Woche abends noch, sehe ich meine Kinder noch mal. Also abends halt nicht. So ist das. Dafür versuche ich mir das Wochenende eigentlich immer frei zu halten für die Familie, was natürlich beim Motorsport nicht funktioniert. Das ist gerade jetzt in den Zeiten vom 24-Stunden-Rennen immer schwierig. Dafür sieht der Rest vom Jahr echt ganz gut aus. Aber kurz davor ist natürlich auch noch Karneval. Und dann, das sieht dann anders aus. Aber da habe ich ja das Riesenglück, dass meine Familie auch total karnevalsbekloppt ist. Frau, Kinder, von daher ist das sehr schön. Und das ist ein super Teamwork im Karneval, das funktioniert echt gut. Da stehen auch alle immer voll dahinter, auch meine Frau. Das funktioniert ja sonst nicht. Ne? Also gerade bei Kindergruppe, ne? Wenn dann die Pens hin und her gefahren werden müssen, das weiß man, glaube ich, oft nicht. Genau, du kennst das. Das ist auch viel Arbeit für die Eltern.
Man nennt mich Fahrer.
Ja, Fahrer. Der Fahrer kommt.
Der Fahrer.
Ja. So, und das ist so. Aber Funken, ja, alles hat seine besonderen Seiten und für mich sind die Funken halt einfach ein totaler Ausgleich vom Job. Sicherlich noch mehr, als ich kein Präsident war. Da war das noch mehr Ausgleich und noch mehr Genießen. Ich genieße es heute nicht weniger, aber so der Freizeitaspekt bei den Funken ist jetzt nicht mehr ganz so groß, wie er mal war, sagen wir mal so.
Also ich bewundere das ja immer.
Genieße ich es nicht weniger.
Also wenn das anfängt, da dieses Jahr, ich meine, dieses Jahr hatten wir ja eine echt extrem kurze Session.
Session, ja. Nächstes Mal wird richtig kurz.
Ja, und dann fängt das ja direkt an mit Generalchorappell und Zeug und was weiß ich alles. Ja. Und eben, du musst ja auch dann quasi auf jeden Generalchorappell sein, weil ihr das macht man ja so. Ist ja auch
ich
richtig.
Darf.
Du darfst, ja.
Das ist nämlich das, was auch. Ja, du darfst, also, ja. Aber ganz ehrlich, also gerade. Schön aus, aber ja. Man sagt ja immer, die Traditionschorpräsidenten, die anderen, da treffen sich ja die meisten Präsidenten. Und das ist ja auch schön. Das ist ja wie so ein Klassentreffen nach Weihnachten. Und alle sind da und dann quatschst du zuerst. Und das ist eine Veranstaltung zu Ehren der, der Kameraden. Mhm. Und die werden dort geehrt, dort wird das Ehrenamt geehrt. Und wir als Gäste dürfen dabei sein. So muss man das sehen. Klar, die Masse ist dann natürlich schon wieder jeder natürlich. Abend, ja. Aber letztendlich machen wir das ja alle freiwillig. So, ich müsste das ja nicht tun, was ich da tue.
Nee, das ist
und,
richtig.
Und da sind ja auch wirklich ganz, ganz enge Freundschaften entstanden.
Im Endeffekt machen wir es ja dann doch gerne. Ne?
Genau.
Und genau nach dem ganzen Weihnachtsessen und Zeug, dann endlich mal wieder mit den Jungs einschnappen.
Das ist die Nervosität vor der ersten Sitzung und so, das ist cool. Das ist doch das, was es ausmacht. Und wir sehen uns dann alle immer die ersten Abende mit den Jungs und mit Freunden einfach in der Kneipe herbei, wo wir einfach in Uniform oder auch zivil einfach mal zusammen in der Kneipe stehen und kölsche Lieder singen. Das ist ja das, weswegen wir das am Ende machen. Und ja, oder eben auftreten. Ne? Also einfach Chorauftritte ist das, was noch immer am meisten Spaß macht. Das ist ganz klar.
Ja. Geht es dir auch so, dass du so in dieser letzten zwei Dezemberwochen einerseits dich auf diese Karnevalssession freust, aber irgendwie das noch nicht so richtig fühlst und dann nach dem zweiten Tag, ne?
November, Dezember ist bei mir echt eine harte Zeit, weil da habe ich viele, viele Weihnachtsfeiern, auch von der Firma halt, ne? Viele Weihnachtsfeiern und irgendwie muss ja dann trotzdem die Session mit vorbereitet werden, also von uns allen, von uns Team, ja nicht nur von mir, aber da ich ja auch die Sitzungen leite, muss ich auch die Sitzungen vorbereiten und ich bin halt auch nach heute, nach über 10 Jahren, wo ich jetzt Sitzungen leite, bereite ich mich noch immer auf jede Sitzung vor, auf jede Ansage, schreibe mir Dinge auf. Das ist heute schneller als früher, aber trotzdem
wenn
kostet jede Vorbereitung.
Nee,
das mache ich digital, das geht dann schneller, Gott sei Dank. Nicht wie der Markus, der ist wirklich noch handschriftlich, beneide den Markus, der jedes Mal um diese Muße sich handschriftlich vorzubereiten, also Gottschalk, handschriftlich vorzubereiten, ein Wahnsinn. Hunold hat das auch gemacht, ich mache das digital, geht schneller. Ja, aber nur wenn du dich vorbereitest, machst du auch eine gute Moderation
für die Künstler. Wie bereitet man sich vor? So, also das heißt, du hast ja das Programm und dann überlegst du dir, so jetzt kommen die Höhner und, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also ich sag mal so für eine normale Sitzung, so, du fängst ja am Anfang der Session an, dann legst du dir, auf welche Sitzung hast du welche Künstler, dann sagst du dir, okay, was kannst du dem sagen, dem, dann hast du dir eventuell über das Jahr ein paar Notizen gemacht, dann guckst du, was gibt es denn Neues oder Besonderes, wenn du es nicht weißt. Und dann willst du es ja irgendwie einbauen. Mhm. Die Gefahr ist immer, dass also viel erzählen ist einfach. Mhm. Es geht immer darum, kurz und knapp zu erzählen, weil die eigentliche Aufgabe ist es ja nur, dem Künstler ein Bett zu besorgen und also, dass er da ein gutes Publikum hat und dass das Publikum Bock auf den Künstler hat. Ja. Egal ob Redner, Band oder Tanzgruppe. Und das ist ja die einzige Aufgabe. Es geht ja nicht darum, was du da vermitteln willst als Sitzungsleiter. Das ist ja echt Nebensache. Aber dann musst du dir eben dieses Gesamtbild einer Sitzung vorstellen. Welcher Situation sind wir jetzt? Woher kommen wir? Wer war der letzte Künstler?
Genau.
Begrüßt du vielleicht mal zwischendurch jemand, weil es da jetzt passt? Ja. Hast du vielleicht was Besonderes zu sagen, weil es irgendeine Spendenaktion gibt? Wo passt das
hast
am besten
hin? Hast du ein Loch?
Habe ich erst zweimal gehabt in meinem Leben. Der Gerd als Literat ist ja mehr so der Treiber, kann man sagen. Also deswegen Löcher gibt es bei uns eigentlich so gut wie nie. Zweimal hatte ich eins, ja. Mhm.
Ja, dann musst du singen. Ne?
Auf keinen Fall, weil dann wäre der Saal leer. Weil wenn es irgendetwas gibt, was ich gar nicht kann, dann ist es singen.
Du bist der Textsicher, habe ich gehört.
An und vielleicht kommt er dann vorbei, der Joachim Wüst, der singt gerne und kann auch sehr gut singen.
Aber du bist auch sehr textsicher, habe ich auch gehört von dem Vögelchen.
Oh,
was hat die alles erzählt?
Ja. Meine Frau lacht immer über mich, weil die kennt wirklich jedes Lied auswendig. Und leider muss ich gestehen, meine Tochter zwischenzeitlich auch.
Ja. Manchmal, ja. Ja, aber das ist gut. Gut, wenn die Kinder...
Mikrofon ist ja nicht immer an, ne?
Ja. Ja. So wie hier. Naja, ja, aber es ist doch erstaunlich, dass man sich doch auf die Sitzung so vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob die Gäste das so wertschätzen können oder ob die das wahrscheinlich merken es gar nicht. Und wenn sie es nicht merken, ist es gut.
Ja, aber müssen sie auch. Weil eine gute Moderation merkt ein Gast.
Ja.
Am besten ist eigentlich, wenn er sie nicht merkt,
genau,
und dann nach Hause geht und einfach sagt, super Abend.
Es war ein super Abend.
Das meine ich
das ist falsch formuliert. Du merkst, wenn die Moderation schlecht ist. Das wird dir bewusst.
Ja, das stimmt. Ja, das ist. Aber das macht auch Spaß. Aber das ist natürlich bei uns, guck mal, als Blauer Funken haben wir 20.000 Gäste jedes Jahr. Fangen wir mit dem Ballkristall an und dann geht das in die Session weiter und das musst du halt alles vorbereiten. Und das ist dann auch Arbeit, was dazu gehört. Macht aber einfach auch verdammt viel Spaß. Aber insbesondere ist mir immer wichtig, ich glaube, das eint uns alle, gefällt eigentlich unseren eigenen Mitgliedern, unseren eigenen Kameraden das, was wir da als Vorstand gemeinsam hinzimmern. Und da ist eben diese Moderation und diese Sitzung, das ist eben ein Element davon.
Jetzt bist du auch als Präsident in Personalunion Kommandant.
Ja.
Das gibt's. Ich habe da eben kurz drüber nachgedacht, weiß es aber gar nicht. Das gibt's schon. Das ist nicht der Standard bei Traditionskurs.
Bürgergarde.
Ja, es gibt's in der Bürgergarde, ja, aber sonst Rote gibt's. Funken. Rote Funken ist auch so. Ja. Ach, siehste, guck mal, wie. Ich bin, mach zwar ganz über 40 Jahre Karneval, aber.
Ich, wenn ich jetzt einmal auf die Füße trete.
Darauf habe ich noch nie so geachtet. Das heißt ja auch für dich, du hast eben gesagt, Auftritte, Aufzüge ist das Schönste letztlich als Traditionschor.
Ja.
Das heißt aber ja auch immer letztlich irgendwie bis zum letzten Aufzug muss Björn Griesemann schon
Das die Murmel
zusammenhalten.
Das wäre toll, aber das funktioniert ja dann leider nicht bei den eigenen Veranstaltungen. Ne? Wenn du dann in der Session auch, ich sag mal, 10, 11 offizielle Veranstaltungen hast, aber dann parallel ja auch nochmal immer wieder andere Verpflichtungen oder Einladungen, dann kannst du halt nur bei 50% der Abenden überhaupt dabei sein. Okay. Und bei uns machen die Chorauftritte, organisiert unser Chorkommandant. Und da muss man auch ehrlich sein, der nimmt einen größeren Teil dieser Rolle Kommandant wahr. Insbesondere eben die Chorauftritte, die verantwortet bei uns der Chorkommandant, der Jürgen. Und das macht er auch hervorragend. Und da habe ich überhaupt nichts zu melden. Früher, beim Froh war das so, der hat ab und zu auch nochmal kommandiert. Das habe ich einmal aus Spaß gemacht und vielleicht mache ich das nochmal irgendwann aus Spaß. Aber das ist Jürgens Hoheitsgebiet und das macht er super.
Verstehe.
Da will ich mich raushalten. Ja. Aber zum Kommandanten gehören natürlich die Beförderung und die anderen Themen. Ja, das lasse ich mir dann nicht nehmen. Aber auch das ist Teamarbeit bei uns.
Ja, warst du schon immer Blauer Funk?
Ja. Also was heißt immer? Also ich habe nicht gewechselt zwischendurch, falls du das meinst. Das
macht nee, aber du bist du aus einer anderen Karnevalsgesellschaft irgendwie mal gekommen, in der Form, dass du als Kind irgendwo anders getanzt hast?
Mein Bruder ist tatsächlich,
ist auch bei den Fidelen Burg.
8 Jahre oder so, länger Blauer Funk als ich.
Bist du auch noch in anderen Gesellschaften Mitglied?
Kajuja.
Ah ja, okay, gut.
Da war ich aber auch, da bin ich ungefähr zeitgleich eingetreten.
Und der Georg natürlich bei den Fidelen Burggrafen, da ist ja immer was los. Nächstes Jahr 100 Jahre.
Schönste Wagen im Rosenmontag.
Das ist wohl wahr, wenn er denn funktioniert. Und nicht geschoben werden muss.
Das war dieses Jahr, ne, Thema, glaube ich.
Ja, da ist letztes Jahr ganz vielen passiert dieses Jahr, da an dieser einen Schwelle. Das ist gut. Funks passiert, ansonsten war da alles super.
Mir fällt gerade auf, auch wenn es nicht so direkt zum Karnevalsthema passt, du bist, das ist mir in diesem Jahr aufgefallen, du hast eben auch gesagt, man macht sich übers Jahr manchmal so Notizen, wenn es um Auftritte Höhner, Blackfuss oder wem auch immer geht.
Ja.
Bei dir habe ich mir die Notiz nicht gemacht, aber es hat mir im Hinterkopf abgespeichert, weil es mich beeindruckt hat. Du bist ein guter Chef, du hast mit deinem Team individuelle Schuhe gestaltet und trägst sie heute. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen.
Okay,
cool. Der Björn trägt Nike-Schuhe, die individuell designt wurden. Ich habe damals dieses Reel gesehen, glaube ich, war es.
Das habe ich auch gesehen.
Fand ich ganz, ganz beeindruckend. Wie ist das angekommen?
Sehr gut. Da ging's, also das war für alle Team- und Gruppenleiter aus dem Engineering. Der Hintergrund ist, wir haben einen Claim entwickelt bei der Griesemann-Gruppe: Industrie nachhaltig machen. Um auch nach außen und innen zu demonstrieren, was wir eigentlich tun im Herzen und was wir vorantreiben. Und um das zu demonstrieren, haben wir eben gesagt, okay, wir bauen Sneaker, weil Sneaker ist eine sehr, sehr große Umweltsünde am Ende des Tages. Jetzt liebe ich aber Sneaker, wie viele von uns.
Und habe auch nicht nur
zwei Paar, um es mal so zu formulieren.
Oh, dann seid ihr ja Freunde.
Ja, ja, wir beide verstehen uns.
Sneaker-Freunde.
Und naja, und dann habe ich gesagt, okay, dann lass doch mal gucken, was ist eigentlich Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit heißt eben nicht immer alles 100%, nicht immer alles direkt machen, sondern Stück für Stück Dinge zu verbessern. Und das war Teil dieses Workshops, dass du einfach schlechte Materialien vom Schuh weggenommen hast, nachhaltige Materialien dran gemacht hast in unseren Farben und dann die Materialien, die du abgenommen hast, daraus dann Kunstwerk gemacht worden als Erinnerung für diesen Claim. Kam aber gut an und das Entscheidende war, wir haben während der Zeit über Nachhaltigkeit in der Industrie gesprochen und haben dort viele kreative Ideen entwickelt.
Ja, und ihr macht ja auch sonst viel mit den Mitarbeitern. Da war eine Skifahrt gibt es einmal im Jahr, glaube ich.
Ja.
Und ihr seid dabei, es gibt ja dieses Mitarbeiter-Ono-Gedünsten. Oder nee, Ono ist das, Ono das Auto.
Ist, Ding, Ono damit ist ein Auto, das wir nicht benutzen darf.
Egal, den benutzen wir alle nicht.
Keine Ahnung.
Nee, und da seid ihr ja auch ganz weit vorne, also als mega super Mitarbeiter.
Kununu meinst du?
Ja, genau, das Ding da. Ja, das und Ding. Da habt ihr eine ganz tolle hohe Bewertung.
Genau.
Ja. Ja, kennst du nicht, das ist sowas. Ja, das sind
gute Bewertung ist, glaube ich, auch immer relativ. Geht immer
ja,
besser.
Aber ihr seid schon nicht.
Ich wünsche mir, wenn die Kollegen, die nicht so oft die nicht so viel schreien, sondern einfach die langjährigen Kollegen, die treuen Kollegen, wenn die glücklich sind, dann ist mir das am wichtigsten. Und ich freue mich über jeden Kollegen, der auch langjährig und glücklich bleibt.
Ja.
Aber dieses Jahr tatsächlich feiern wir 50-jähriges Jubiläum und auch wenn es der Wirtschaft gerade nicht besonders gut geht, wir kämpfen uns da noch ganz gut durch, Gott sei Dank, weil wir einfach echt ein super Team sind.
Georg und ich
beide Führungskräfte haben, der Georg auch in seinem Bereich. Uns gehört das ja auch zusammen, ne? Aber Georg auch in seinem Bereich. Wir haben echt Top-Führungskräfte, die uns genau für diese Dinge auch den Rücken frei halten.
Ja.
Die wissen, glaube ich, aber auch, dass wir für sie da sind und eben auch, ja, ich glaube, auch viel arbeiten dafür. Und dann funktioniert das gut und dann gibst du das auch einfach gerne. Und wir machen dieses Jahr, feiern wir das 50-jährige Firmenjubiläum im Phantasialand.
Oh,
mit,
ja, mega.
Mit allen Mitarbeitern.
Kostümiert als Cowboy und Indianer.
Und Familien.
Boah.
Also alle Familien sind komplett eingeladen und wir machen eine große Feier im Phantasialand mit 200.000 Menschen und Übernachtung und wollen einfach mal 50 Jahre feiern.
Finde ich sehr, sehr gut.
Für alles, ja.
Ich habe auch euer Social-Media-Auftritt, finde ich auch immer gut, auch mit den jetzt 50 Jahren.
Danke Sebastian, danke Maurice,
ja,
danke Jana,
also Tina. Natürlich auch beim Rennen, die Bilder finde ich immer sensationell, aber jetzt auch über die 50 Jahre, wo du am Zeichenbrett deines Vaters stehst.
Ja.
Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde, da seid ihr auch ganz weit vorne. Also wenn ich nicht nur Fritten verkaufen würde, würde ich sofort bei euch anfangen.
Haben wir jetzt viel über uns als dick und doof.
Wir haben jetzt viel über die Blauen, also noch nicht so viel über die Blauen Funken gesprochen. Können wir gar noch mehr
machen reden. Wir jetzt.
Aber tatsächlich, einer dieses Teams ist Prinzengardist. Und es ist auch seine Idee. Und der hat immer hervorragende Ideen. Ja.
Ja.
Verrückt, ja.
Ich hab ja mit den Schuhen wieder abgelenkt. Fairerweise muss ich gestehen, wir waren ja eigentlich bei den Blauen Funken.
Der Link ist sogar blau.
Und ja, deshalb, ich bin kurz im Augenwinkel, war ich der Meinung, okay, der hat zwei unterschiedliche Schuhe an. So eine Dreistigkeit mache ich normal nur. Aber dann ist mir eingefallen, das müssen die Schuhe sein, die er designt hat.
Ja.
Und als ich mir sie genauer angeguckt habe, war mir auch sofort klar, dass sie es sind. Sehen gut aus.
E-Fuel, Griesemann, steht alles drauf.
Geil. Geil. Nochmal zurück zu den blauen Funken. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, oh, blaue Funken, also was ich ja auch lernen musste, ich glaube, ohne es jetzt zu garantieren, aber ihr seid annähernd das größte Traditionskorps, was es gibt.
Wir sind so alle gefühlt. Ungefähr gleich groß.
Ja, ungefähr also gleich, aber ich
600 Mitglieder, aktive. Die Roten Funken sind ungefähr gleich groß, Prinzengarde ist ungefähr gleich groß. Altstädter sind noch größer.
Echt?
Ja,
ach, ich glaube fast 700. Echt krass.
Jan von Werth hat, glaube ich, auch etwas über 600 oder so. Aber wir haben ja alle unterschiedliche Strukturen. Wir haben für uns aber gesagt, wir wollen nicht wachsen. Das haben aber viele gesagt, die Ehrengarde sagt das ja schon seit langem.
Ja, wir auch.
Ja, auch, aber
klappt aber nicht.
Genau, ist bei uns auch so. Wir haben die letzten zwei Jahre sehr, sehr, sehr viele Menschen vereidigt, was wir eigentlich gar nicht so wollten, was nicht geplant war. Was aber einfach, wenn du tolle Menschen triffst, die passen zu dir, dann willst du auch nicht Nee sagen. Und
Das versuchen aber mehr darauf zu achten, dass es weniger wird, weil das ist, wir wollen nicht wachsen.
Aber wenn jetzt jemand zu Hause sitzt und sagt, boah, das ist schon mein Lebenstraum, jetzt bin ich endlich 19, ja. Gibt es da eine Chance, Blauer Funk zu werden? Wie funktioniert ja. sowas?
Du hast einfach ja melden, einfach anschreiben. Also wir haben jedes Jahr ein oder zwei Infoabende. Der nächste ist nächste Woche Mittwoch sogar, glaube ich. Da kommen alle Interessenten hin, da müssen alle Interessenten hinkommen. Und dann reden wir 3 Stunden miteinander. Wir erzählen, wer wir sind, die erzählen, wer sie sind.
Dann gucken wir, wer Autos schrauben kann.
Ja, ja, genau. Wir brauchen ja für unser Hallenteam Raum.
Synergien verbinden.
Ja, Traktoren müssen gemacht werden, die Wagen müssen gemacht werden. Das ist ja alles Ehrenamt, ne? Wie bei der Prinzengarde. Alles
auch
Ehrenamt.
Da, ihr habt den ersten E-Fuel Rosenmontagswagen gehabt.
Die erste E-Postkutsche, also Elektro. Ja. Mhm. Die erste Gesellschaft, die also nur nachhaltiges Rohmaterial hat.
Ja.
Und jetzt mit Bio-Diesel Aha. fährt in den Traktoren. Ja.
Also es sind das.
Macht Festkomitee jetzt aber auch.
Okay.
Ja, mit Shell-Sprit.
Also eben war es ja kurz, wer zugehört hat, sehr laut um uns herum. Das war ein Traktor, der keinen E-Fuel hat. Das war ein
Von
alter
der Stadt
Diesel.
Köln.
Der Stadt Köln, die sind noch nicht so weit. Ja, ja also auch da geht es ja. Richtung Nachhaltigkeit. Mega, finde ich gut.
Ja, immer mehr, Gott sei ja. Dank, muss man sagen. Das ist gut. Das ganze Wurfmaterial. Ja. Aber auch da könnte man jetzt viel drüber diskutieren. Macht den Inhalt noch besser, dann bleibt auch nichts liegen.
Ja, das ist Nachhaltigste wirklich so, von allem. Ne? Oder lasst diese Sachen, die ohnehin niemand aufhebt, lasst sie einfach weg.
Ja, die Diskussion filmt auch gerade.
Ja. Ich habe auch die Diskussion Weniger geführt bei Pferden. Also es ja. ist ja kein Geheimnis, dass ich noch reite. Ich würde das nur auf Strüßchen reduzieren und alle anderen Sachen wegmachen. Das hat so viele Vorteile, auch für die Logistik und alles. Und auch gar nicht jemandem die Möglichkeit bieten. Du kannst so und so viel ja. davon und so viel davon. Das geht ja. nur als Paket, peng. Ne? Also
du weißt selber, wie viele Aufwendungen die Reiter betreiben, dass sie mitreiten. Ne? Das
ja.
ist ja wirklich, da gibt ja jeder jedes Jahr auch einige tausend Euro aus, dass es so funktioniert mit allen Trainings, mit allen Reitstunden und Tests und so. Da muss man den Reitern auch gönnen, solange es dem Pferd gut tut. Das
genau.
ist natürlich immer das Wichtige. Ne?
Ja.
Ja, das Thema hatten wir ja auch letztes Mal schon. Und da der Daniel ja direkt nach dem Karneval haben wir da lange drüber gesprochen. Das kam auch sehr gut an. Viele Leute wussten gar nicht. Die haben gesagt, ihr macht ja nur die armen Pferde. Ja, aber was da dahinter hängt, ne, wer ein bisschen mitdenken kann, kein Reiter würde das sein Pferd gefährden. Das ist ja Blödsinn. Also, ja.
Aber das war dieses Jahr natürlich auch schon schlimm, auch für euch als Prinzengarde oder Herrengarde. Ne, so im nach einem Drittel des Zuges alle raus und kein Wurfmaterial mehr zu haben und so weiter, ja. aufgrund der Sturmwarnung.
Ich hatte noch 70% der Böhmchen umhängen und dachte, was machst du jetzt damit? Mini-Papierflieger bauen.
Kamen ja ein paar nachher zu meiner Geburtstagsparty noch, da war die Stimmung ein bisschen geknickt beim einen oder anderen,
ja.
kann man so sagen.
Ja, ja, war schon, also die Enttäuschung war groß, aber...
Können wir sehr dankbar sein, dass wir am Anfang sind vom Rosenmontagszug. Ja. Da sind auch noch, da heben die Menschen noch fast alles auf, da sind viele Kinder da, da ist gute Stimmung. Also wir haben
das heißt, ihr startet Tag. Ja in den Zug quasi als erstes. Erzähl doch mal, wie ist denn das gekommen? Wieso? Also ich meine, mich dunkel erinnern zu können, dass es ja historisch gesehen eine Abspaltung von den roten Funken irgendwann mal gegeben hat.
Keine Abspaltung.
Oder wie nennt man das? Ja, du weißt doch, was ich meine.
Da gab mal kurz Beef.
Ja.
So 1869
so nennt man das.
Bei den Kölschen Funken.
Ja.
Und dann sind wir die Artillerie, haben sich von der Infanterie getrennt. Und ab da gab es dann die blauen Funken, also die Kölner Funkenartillerie, blau-weiß. Und es gab die Kölschen Funken Rot-Wies, die sich aber erst irgendwann 1903 oder so, glaube ich, so genannt haben.
Dann den Namen genannt.
Oder? Genau, aber trotzdem, wir hatten ja vor 6 Jahren Jubiläum, 150-jähriges. Dort haben wir auch für immer und ewig verbrieft. Wir sind 1870, das bleibt auch so, da hat sich nie was erinnert. Wir behaupten nicht, dass wir auch 1823 sind. Faktisch ist es so, dass wir die roten und die blauen Funken sind halt der Ursprung aller Korps, ja. weil wir halt tatsächlich Militärs waren, die Karneval gefeiert haben.
Jetzt muss ich doch mal meinen Büchlein rausholen. Hier steht.
Da gab es eben Infanterie und Artillerie. Ja. Mhm. Und 1869 haben wir uns dann eben getrennt. Tatsächlich, weil die blauen Funken eher dem Bismarcktum zugewandt waren.
Und da gibt es doch so ein Lied hier mit Ja, mir Handelsspitz vom Rosenmontagszug.
Die wollten uns ja dann nicht mitnehmen.
Ja,
das. Weil sie sagten, einmal Funken reicht. Da haben wir uns in der Seite versteckt. Und dann haben wir uns einfach an die Spitze des Zuges gesetzt und da sind wir bis heute geblieben. Und wir haben ja auch einen hervorragenden neuen Zugleiter, der sieht das genauso, dass wir genau dahin gehören und nirgendwo anders.
Schöne Grüße
und an Marc. Schöne Grüße an Marc. Die Ehrengarde hat sich dann rubbedidub auch noch irgendwann reingemacht. Ja, hier stand tatsächlich.
Ich merke gar nicht, dass du Prinz
bist. Die gegründet von einer Stammtischrunde deftige Bürger. Stimmt das?
Ja.
Ja, die deftigen Bürger.
Also, die haben dann gesagt, der war nicht dabei. Ne?
Also unsere Chronik, die wir ja zum Jubiläum gemacht haben, also wir haben das Hauptthema, was wir eigentlich zu unserem Jubiläum vor 6 Jahren gemacht haben, ist ja wirklich eine Chronik von, ich glaube, 290 Seiten, wo wir wirklich die Geschichte nochmal komplett aufgearbeitet haben. Wir haben ja ein Archivteam mit 4, 5 Mann, viele Grüße dahin, die eine ganz, ganz hervorragende Arbeit waren. Weil bei uns ist im Krieg alles zerbombt worden. Wenn ihr vom Rudolfplatz zum Neumarkt fahrt, ist auf der rechten Seite dieses Pelzgeschäft.
Ja.
Und
ja,
da war das Lager der Blauen Funken. Und da ist eine große Bombe reingeflogen. Und wir haben nur 2 Dinge, die den Krieg überlebt haben. Das ist der Kommandantensäbel und unser goldenes Buch, weil die woanders bei Privatleuten waren.
Krass.
Und zum Jubiläum, aber auch schon die Jahre davor, haben wir viel gesammelt und haben einfach die Geschichte nochmal hinterfragt, die NS-Zeit hinterfragt, alles nochmal aufgearbeitet. Wie war es eigentlich? Ist es eigentlich die richtige Reihenfolge an Präsidenten? Und ja, da haben wir eine sehr, sehr große Chronik geschrieben. Hast du die etwa nicht?
Nein.
Ja, das wäre so auch nicht geil, das werden wir ändern. Nee. Damit ihr auch noch ein bisschen Bildung erhaltet.
Ja, damit es sich mal gelohnt hat hier die Runde.
Genau, da lese ich dann mal nach, ob das der Stammtisch deftige
Bürger. Bürger oder Brüder, keine Ahnung.
Hat das denn in Kneipen lassen?
Nee, das war mein Freund ChatGPT. Ja. So.
Es gab einen Stammtisch rund um Franz Bourgeois und da kam die Runde ursprünglich her.
Ja. Naja. So, jetzt haben wir es tatsächlich leider, ich sage wirklich leider, schon geschafft. Wir sind am FC-spielenden FC, trainierenden FC vorbei. Und ja, wir sind am Ende der Runde. Und ist doch ein bisschen, ne? Ein bisschen geschwitzt, ne?
Nö. Beschwitzt oder beschwitzt? Ich aber. Ja, ich fand's auch. Es war kurzweilig wie selten in letzter Zeit, muss ich sagen.
Boah, jetzt beleidigst du ja alle unsere Gäste.
Nein, aber es ging total schnell, weil ich echt oft total aufmerksam zugehört habe und total viele Sachen mitgenommen habe. Sonst ist es ja immer so ein lockerer Plausch und jetzt fand ich es sehr.
Weil ich so gut vorbereitet war.
Ja. Mega. Ich mach das ja auch, weil ich es einfach cool finde, wie er das macht und das ist einfach zwanglos und das ist locker und ich meine, wir sind ja überhaupt befreundet und dann macht das auch Spaß, weißt du, das ist das cool, dann mache ich das gerne.
Ja. Und wenn man das noch ein bisschen mit Training verbindet für das Rennen, also dann wünschen wir euch, dir und deinem Team ganz, ganz viel Glück. Ihr rockt das und die 1000 Kilometer werdet ihr sowieso gewinnen, weil mit Kümmerling im Tank geht's immer.
Nette Menschen trinken gerne Kümmerling.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke, Daniel.
Oder hast du noch einen letzten
Nein, Punkt, ich schließe mich den Vorworten von Alex, der massiv gut vorbereitet war im Gegensatz zu sonst.
Ja, aber der ist ja auch fit. Guck mal, wie an, der ist schlank.
Voll in Shape. Ne? Nur die Schuhe, da müssen wir irgendwie dran arbeiten.
Ja, das sind die Gymnasten.
Nein, wir müssen Gymnastikschuhe, dann schmeiß die weg.
Hast du schon mal Barfußschuhe nachgedacht?
Ja, das finde ich geil.
Die sind mit Einlagen.
Ja. Also, das macht also, das Gewicht nicht weniger.
Wir machen gleich noch ein Foto von unseren stylischen Schuhen hier, damit auch jeder weiß, wovon wir sprechen. Ne?
Also. Ja, lieber Björn, vielen, vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat.
Danke euch
beiden. Wir drücken die Däumchen für den Motorsport und kommen vielleicht mal
für unsere Wirtschaft und für die Funke.
Für die Wirtschaft sowieso und für den Karneval. Ich glaube, für den Karneval muss man keine Daumen drücken. Da sind so viele motivierte und qualifizierte Menschen, die da am Ruder, ich will nicht sagen reißen, aber gemeinsam führen, dass das klappt.
Müssen wir ein bisschen Nachwuchs dürfen wir nicht locker lassen, müssen wir noch mehr machen, dann sind wir auf einem verdammt guten Weg. Ja.
Wir freuen uns auf eine kurze Session und vielleicht sprechen wir uns ja noch vor der kurzen Session nochmal.
Ne?
Noch? Ja, warum nicht?
Hast du verliebt?
Köller nach.
Alles klar, macht's gut.
Danke. Bis Dankeschön. Nächste Woche. Tschüss, ihr Räuber.
Das war's für heute bei Kölsch, Klüngel und Kamelle. Folgt uns auch auf Social Media, um keine der neuen Folgen zu verpassen. Bis bald, sagen Alexander und Daniel aus der schönen Domstadt am Rhein.